Also, wie ihr sicherlich an dem Anspiel schon gesehen habt, es geht um unser Lieblingsthema Geld. Keiner spricht drüber, jeder hat es gerne, aber nicht genügend, jeder wünscht sich mehr. Wir wollen heute mal schauen, wie denn Finanzen von der Bibel aus beleuchtet wird. Ich versuche das an drei Punkten zu machen. Das erste ist der Zehnte oder Erstlingsgabe, dann das Opfer und Großzügigkeit. Ich habe eine Statistik im Internet gefunden, da gibt es 2350 Verse, die um Geld gehen, um Geld und Haushalterschaft in der Bibel. Davon sind mehr als 2000 im Neuen Testament, das heißt jeder Sechste. Es ist Gott oder Jesus ein wichtiges Anliegen, es ist mit ein zentrales Thema in der Bibel, im Neuen Testament, nur nicht bei uns. Wir haben einen tollen Spruch in Deutschland. Über Geld redet man nicht, man hat es. Aber das ist kulturbedingt. Wir reden nicht darüber. Keiner weiß, was der andere verdient. Wir erzählen allerhöchstens, was haben wir denn für den Fernseher ausgegeben? Das geben wir vielleicht noch jemandem mit. Aber was wir verdienen, was wir auf dem Konto haben, das weiß kein Mensch. In anderen Kulturen ist das völlig anders. Wenn ich nach Schweden gehe, kann ich bei Eingabe des Namens und der Adresse im Internet erfahren, was dieser Mensch verdient. Jeder Kollege weiß es. Man spricht offen darüber. Es gibt auch eine gewisse Transparenz. Ich kann mich ja auch vergleichen. Bekomme ich das Gleiche für die gleiche Arbeit oder nicht? Hier geht das nicht. Die Frage ist, warum ist Jesus das so wichtig? Er sieht ein großes Gefahrenpotenzial für den Menschen. Jesus mahnt und warnt uns vor dem Götzen Mammon. Mammon kommt aus dem Aramäischen und bedeutet, auf was ich mein Vertrauen setze. Aus biblischer Sicht ist Geld nicht nur Kaufkraft, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite, sondern es hat auch eine spirituelle Komponente. Es geht darum, was will eigentlich Macht über mich ausüben. Darum hat Jesus immer wieder darüber gesprochen. Jesus sagt, denn da, wo mein Reichtum oder Schatz ist, ist auch mein Herz, wird auch mein Herz sein. Dann gibt es noch den römischen Philosophen Seneca, der hat etwas ganz Tolles gesagt, das Geld hat noch niemanden reich gemacht. Also sind es andere Werte, die uns Reichtum bescheren. Wenn wir uns mit dem Thema Geld, Finanzen beschäftigen, dann bewegen wir uns auf einem sehr schmalen Grat. Wir können zu beiden Seiten herunterfallen. Auf der einen Seite wird gelehrt, Christen geht es immer gut. Sie sind gesund, finanziell unabhängig, so nach dem Motto, young, fresh, cash. Diese theologische Haltung ist sehr ungesund. Man nennt es auch Wohlstandsevangelium. Lest mal Hiob. Ich glaube, dann bekommt ihr ein Problem mit dieser Theologie. Und wenn ihr euch umschaut, auch in unserem Land, dann ist das nicht so. Wir haben sehr viele Christen, die krank sind. Also sehr vorsichtig damit sein. Auf der anderen Seite kannst du auch runterfallen. Ich nenne es Armutsevangelium. Das gibt zwar nicht den Begriff, aber ich habe ganz ehrlich nichts Besseres, Passenderes gefunden. Es geht um das Denken, ich bin so demütig. Ich nehme nichts für mich. Ich laufe in Sack und Asche. Ich habe ein gutes Gehalt, vielleicht auch ein gut gefülltes Bankkonto. Aber ich lebe nicht in der Fülle, die mir zugedacht ist. Ich gönne mir nichts. Das ist auch ein Problem. Stellt euch vor, wir machen wie beim Tauffest ein großes Buffet mit ganz vielen unterschiedlichen Speisen. Wir machen das super toll, mit ganz viel Liebe. Wir bereiten alles vor. Wir haben uns Mühe gegeben, um es schön zu machen. Es sind viele, viele Gäste eingeladen. Wir eröffnen das Buffet, Und keiner geht hin. Keiner nimmt sich was, weil sie sind ja so demütig. Wir wollen das nicht. Wir, die das Buffet ausgerichtet haben, werden enttäuscht. Wir haben es doch für sie gemacht. Gott hat uns das, was wir haben, zur Verfügung gestellt. Wir dürfen das auch leben. Wir dürfen es nutzen. Also, es ist sicherlich keine gute Lehre. Du lebst nicht in der Fülle, die Gott dir zugedacht hat. Das ist ein Problem und keine gesunde Lehre. Die eigentliche Frage ist, woran hängt mein Herz? Hältst du dich an den Euro, die Währung? Gibt dir das Sicherheit oder hältst du dich an die Jesus-Währung? So nenne ich es mal. Dazu lesen wir einen Bibeltext, Matthäus 6, 28 bis 33. Weshalb macht ihr euch so viel Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf der Wiese blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sag euch, selbst König Salomon war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Klar, Gottes Reich an erster Stelle, wir bekommen alles. Wenn ich aber lese, macht euch keine Sorgen und fragt mich, werden wir morgen genug zu essen haben? Wenn ich uns anschaue, dann fragen wir uns, was werde ich morgen kochen? Nicht, ob wir genug haben. Wir fragen uns auch nicht, was werden wir morgen anziehen, sondern wir stehen vor dem Kleiderschrank und sagen, was ziehe ich morgen an? Ich habe eine Riesenauswahl. Wir leben in dieser Fülle, die Gott zusagt. Nur wir merken es nicht. Wir schauen nach anderen Sachen. Kann ich noch ein drittes Mal in Urlaub fahren? Kann ich mir ein größeres Auto leisten? Brauche ich noch diese schöne Spielerei? Das ist für uns wichtig. Das ist, worauf wir schauen. Das ist sicherlich problematisch. Also, nicht das Prinzip Euro-Währung gibt uns die Sicherheit, sondern Gottes Zusage, dass er uns mit allem versorgt. Das heißt, nicht mit allen unseren Spielereien, die wir haben wollen, aber mit allem, was wir brauchen, um zu leben. Auf den US-Dollarsteinen steht, in God we trust, auf Gott vertrauen wir. Das ist ein Prinzip, was funktioniert. Das funktioniert seit über 2000 Jahren. Und im Alten Testament hat es auch funktioniert. Martin Luther hat mal gesagt, man muss sich dreimal bekehren. Einmal vom Kopf her, ich muss schon verstehen, was ich glaube. Einmal vom Herzen her, der Glaube muss mich vollkommen durchdringen. Und vom Geldbeutel her, ich muss den schon aufmachen und geben. Und das von Martin Luther, der sich so vehement gegen die Abzockerei der Kirche eingesetzt hat. Aber es gehört dazu, es ist ein Teil. Bevor ich tiefer in das Thema einsteige, eine kurze Geschichte. Treffen sich ein Pastor, ein Imam und ein Rabbi zum Austausch. Sie kommen auf das Thema Spenden und fragen einander, wie sie das denn so handhaben. Da sagt der Pastor, ganz einfach, 10% gehören der Gemeinde. Der Imam sagt, ich bin ein visueller Typ, ich mache so einen Strich in den Sand, werfe das Geld hoch, was nach links fällt, gehört der Gemeinde, was nach rechts fällt, gehört mir. Dann kommt der Rabbi und antwortet, ich mache das ähnlich. Ich nehme das Geld, werfe es in die Luft und sage, Gott, was du brauchst, behalte. Was runterfällt, nehme ich für mich. Das sind drei Möglichkeiten, die Lassen wir es mal offen. Ich steige mal mit dem Punkt den Zehnten geben ein oder Erstlingsgabe. Ich muss dazu sagen, ich bin in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Und da war der Zehnte kein Thema. Weder zu Hause noch in Predigten oder sonst irgendetwas, weil die Landeskirche wird halt über die Kirchensteuer finanziert. Erst als ich hier wieder herkam und zum Glauben an Christus wieder zurückkam, wurde der Zehnte ein Thema. Ich muss euch ganz klar sagen, ich habe also wirklich lange nachgedacht, aber ich kann mich an 2, maximal 3 Predigten in den letzten 20 Jahren zu diesem Thema erinnern. Das ist definitiv zu wenig. Der Zehnte war mir also absolut fremd. Und ich wusste auch nicht so wirklich, ist das jetzt gemeint vom Netto, vom Brutto, von allem, was ich habe? Keine Ahnung. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mein Nettoeinkommen gehabt und habe dann gesagt, okay, ich nehme das Geld für den Lebensunterhalt, für Miete, für Versicherung, Geld für Urlaub, Rücklagen. Das Geld lege ich alles mal zur Seite, das brauche ich ja. Und den Rest spende ich. Also ihr könnt davon ausgehen, ich habe schon gut für mich gesorgt. Und ich fand das absolut in Ordnung. Der erste Augenöffner war die Erkenntnis, dass alles, was ich habe, von Gott kommt. Das heißt, meine Familie, meine tolle Frau, unsere Kinder, ein Haus, Gesundheit, Arbeitsplatz, Geld ist Gott gegeben. Diese Erkenntnis ist im Hirn schon mal angekommen. Das Umsetzen in mein normales Denken, in mein Handeln, da arbeite ich heute noch dran. Also nicht ganz so einfach. Beim Lesen in der Bibel bin ich auf einen für mich sehr wichtig gewordenen Vers gestoßen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Mit dem Vers ist mir klar geworden, dass ich den Zehnten geben soll, also 10% von dem, was ich habe. Und Gott fordert mich heraus, ihn auf die Probe zu stellen, ob er mich dann überreich segnet. Also für mich war dann klar, ich mache das. Ab da habe ich 10% meines Gehalts der Gemeinde gespendet. Die restlichen 90% waren dann meine 900%, weil das war das Geld, was ich ausgeben konnte. Und ganz ehrlich, das ist mir nicht leicht gefallen. Ich will nicht sagen, dass ich zum Geiz neige, aber ich achte schon sehr gut darauf, dass ich genügend für mich habe. Ich hatte immer im Hinterkopf, naja, jetzt hast du 90%, reicht das? Wird das wirklich ausreichen? Und ich muss euch ganz klar sagen, uns hat nichts gefehlt. Ich bin ein Mensch, wenn ich das getan habe, wenn ich meine Überweisung geändert habe, dann habe ich das vergessen und es ist mir nicht aufgefallen, dass irgendetwas fehlte. Die Frage ist, wohin sollen wir spenden? Ich habe die Gemeinde genommen und ich habe das aus 2 Gründen genommen. Im Alten Testament lesen wir, dass der Zehnte in den Tempel gegeben wurde. Was wurde im Tempel gemacht? Es wurde angebetet, es wurde geopfert und es wurde Lehre gehalten. Das ist für mich heute Gemeinde. Im Neuen Testament, Paulus spricht über die Verkündigung des Evangeliums. Heute würden wir sagen, geistlicher Dienst oder vollzeitlicher Dienst, also das, was jetzt gerade passiert. In Galater 6, Vers 6 steht, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Wir alle, die wir unter der Verkündigung sitzen, sollen mit dem, was wir haben, dazu beitragen, dass diese Verkündigung stattfindet. Also ganz klar heißt das, spendet in die Gemeinde. Wir tun uns schon schwer. Wir geben, denke ich mal, schon den Zehnten, aber wir teilen das auf für verschiedene Organisationen. Oder uns gefällt nicht, was gerade die Leitung mit der Kohle macht. Also nehmen wir einen Teil und geben es woanders hin. Aus meinem Verständnis der Bibel ist das so von Gott nicht gewollt. Jetzt könnte jemand sagen, ja, alles Altes Testament. Die ganzen Bibelstellen und so weiter. Im Neuen Testament finden wir eine Aussage von Jesus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gibt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigere Forderung Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, das ist Jesus wichtig. Das heißt nicht, dass wir den Zehnten nicht geben sollen. Er hat es klar gesagt, das sollen wir auch tun. Der Zehnte ist ein biblisches Prinzip, was ich erstmal nicht mit den mosaischen Gesetzen in Verbindung bringe. Es taucht in der Bibel viele hunderte Jahre vor Mose und den Gesetzen auf. Abraham und Jakob zum Beispiel gaben den Zehnten aus Dankbarkeit. Das Gesetz hat es aufgenommen, hinterher bei Mose. Die eben genannte Bibelstelle ist die einzige, die ich im Neuen Testament finde, die direkt Aussage über den Zehnten gibt. Jesus ist aber etwas anderes wichtiger. Also sehe ich den Zehnten nicht als Pflicht an, aber als sehr gute Orientierung. Und das heißt nicht, dass das das Maximum ist. Nach oben kann man immer mehr machen. Es gibt eine schöne Geschichte aus Amerika, die sagt, warum wir es auch tun sollen. Zwei Geschäftsleute machen einen Segeltörn, geraten in einen Sturm, kentern und stranden auf einer kleinen Insel. Da ist wirklich nicht viel. Jede Menge Sand, eine Palme, 5 Kokosnüsse, das war's. Der eine ist völlig verzweifelt und sagt, in 3 Tagen bin ich tot. Der andere ist ganz locker und sagt, ich verdiene 100.000 Dollar die Woche. So what? Der andere fällt ihm ins Wort und sagt, selbst wenn du das Geld hier hättest, was willst du damit machen? Willst du es rauchen, essen, verbrennen? Was soll das? Der andere schaut ihn ganz erstaunt an und sagt, du, ich gebe den Zehnten in die Gemeinde. Mein Pastor findet mich. Also, es kann schon mal eine Lebensversicherung sein. Stell dir mal vor, du könntest 1.000 Euro zahlen und dein Nachbar käme zum Glauben. Kann man nicht, aber nehmen wir das mal an. Was würdest du bezahlen? 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro? Oder auch gar nichts, je nach Nachbar? Für die Kinder, für deine Kinder würdest du alles geben. Wir können es nicht machen, aber wir können ins Reich Gottes geben. Und dann kann Gott Großes entstehen lassen. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter in der Jesuswährung. Ein höheres Investment, ein höheres Risiko. Was verstehen wir unter Opfer? Im Lexikon, ich bin noch old fashioned, ich habe noch so richtig Bücher, Lexikas, steht dazu, durch persönlichen Verzicht mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines anderen. Einfach ausgesprochen, das bedeutet, dass ich auf etwas verzichte, um es einem anderen zu geben. Es kommt nicht aus dem Überfluss. Ich habe eine Bibelstelle aus Könige 10 bis 15 rausgesucht. Es geht um Elia bei der Witwe von Zapata. Um die Vorgeschichte kurz zu sagen, Israel hat sich von Gott abgewandt, hat sich andere Götter gesucht und angebetet. Und Gott war sehr erzürnt, hat eine Dürre über das Land kommen lassen. Also die Ernten sind ausgefallen, den Leuten ging es sehr schlecht, es gab keine Nahrungsmittel mehr. Und er hat Elia gebeten, nach Zapata zu gehen. Er hat ihn nicht gebeten, er hat ihm befohlen, dorthin zu gehen. Und dort steigen wir ein. Und er machte sich auf und ging nach Zapata. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir bitte auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mach zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen lassen wird auf Erden. Die Witwe hat ein Opfer gebracht. Das Wenige, was sie hatte, hat sie noch geteilt. Ihr war klar, das war die letzte Mahlzeit und danach werden sie verhungern, sie und ihr Sohn. Und auch die Zusicherung von Elia, dass Gott sie versorgen wird, es war nicht mehr ihr Gott. Sie hat den Götzen Baal angebetet. Also es war eine große Herausforderung und trotzdem hat sie das getan. Und das war sicherlich ein riesengroßes Opfer. Im Neuen Testament oder das Neue Testament gibt uns Anhaltspunkt, was passiert, wenn wir ein Opfer geben. Wir lesen in 2. Korinther 9, Vers 6, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer viel sät, der wird auch viel ernten. Und ab Vers 10, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gaben überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Es ist ganz interessant, in Korinther 9, Vers 6 bis 15 lesen wir, wie Christen geben sollen. Da steht es genau drin. Das heißt, ist ein bisschen komplizierter ausgedrückt, vereinfacht heißt es, Opferbereitschaft bringt Frucht und Multiplikation. Gott hat jeden hier drin eine Tasche voll Geld gegeben, sinnbildlich eine Tasche voll Samen, die wir säen können. Was ich gebe, ist den Zehnten und den taste ich nicht an. Und mit den 900% kaufe ich alles, was ich brauche, alles zum Leben und so weiter. Und das ist gut so, das soll auch so sein. Aber du könntest von dem auch noch etwas weitergeben. Wäre das möglich? Und dann sprechen wir von einem Opfer. Die Bibel sagt, es ist wie beim Samen. Wenn du dann etwas weitergibst, wird es sich multiplizieren. Frucht bringen, bei einem Opfer wirst du Wunder erleben. Ich hatte ja schon erzählt, welche Schwierigkeiten ich mit dem Zehnten hatte. Es war richtiger Trennungsschmerz. Ich wollte mich nicht von meinem Geld trennen. Jetzt hatte ich das geschafft und wir hatten etwas Geld zur Seite gelegt und dann kam eine neue Herausforderung. Ein Ehepaar kam mit einem großen Anliegen zu uns. Sie hatten sich hoch verschuldet. Die Konten waren bis aufs Letzte überzogen. Rechnungen konnten nicht mehr bezahlt werden. Und sie baten uns um finanzielle Unterstützung. Dieses Ehepaar gehörte zu unserer Familie, was es nicht unbedingt einfacher macht. Es ging um viel Geld. Ich habe dann alles durchgerechnet und kam zum Schluss, wenn wir ihnen helfen, sind alle unsere Rücklagen weg und die monatliche Unterstützung würde dafür sorgen, dass es bei uns echt knapp wird. Also Urlaub und größere Anschaffungen wären da nicht drin gewesen. Was mir später aufgefallen ist, in dieser ganzen Berechnungsphase habe ich nie darüber nachgedacht, den Zehnten zu streichen. Letztendlich haben wir uns entschieden, das zu tun, weil es auch Familie war. Also wir haben die Konten ausgeglichen und sie die nächsten 2,5 Jahre monatlich unterstützt. Den Segen, den wir erfahren haben, war, es fehlte nichts. Wir konnten alles kaufen, was wir wollten. Wir hatten Geld, in den Urlaub zu fahren. Es waren die erfolgreichsten Jahre in meinem Job. Aber es war halt nicht jedes Mal so. Wenn wir finanziell ausgeholfen haben, war das nicht immer mit Segen für uns beschieden. Oft war es für uns finanzieller Verlust. Wir wissen aber nicht, ob Gott nicht doch etwas Gutes damit gemacht hat. Wenn wir durch die Stadt gehen und Bettler und Obdachlose sehen, dann beten wir ab und zu, Gott, helf doch diesen armen Menschen. Wir haben die Tasche mit dem Samen, mit dem Geld. Wir haben alles und können ihnen helfen. Natürlich frage ich mich auch, lohnt sich das? Versäuft er das oder was auch immer? Groß, aber ich will großzügig sein. Das ist eine Willensentscheidung. Es ist deine Entscheidung. Also, der Zehnte gehört eh Gott. Das Opfer bewirkt Wunder und darum lohnt es sich, nicht beim Zehnten aufzuhören. Willst du mehr erleben? Opfere. Wir haben noch ein höheres Investment. Das ist extra großzügig. In Johannes 12, Vers 3 bis 5 lesen wir: Und dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Maria hat Jesus einen Jahreslohn vor die Füße gelegt. Sie hat alles gegeben. Und dieser Judas fand das nicht lustig. Kennst du so Aussagen, wo Menschen sagen, ist das richtig, dass ein Ältester so ein Auto fährt? Unser Pastor fährt BMW. 20 Jahre alt. Ich habe das nicht anders gemeint. Brauchen wir so eine Wahnsinnstechnik, so viele Musikinstrumente? Ist es notwendig? Ist es wirklich notwendig? Ist es nicht wirklich notwendig mit diesem Öl? Hat Judas recht mit der Frage, die er stellt? Wir lesen weiter in Johannes Vers 12, 6. In Wirklichkeit ging es ihm nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich daraus genommen. Er war ein Dieb. Sein Leben endete unglücklich, er hat sich erhängt. Manchmal steckt in uns Christen ein Judasgeist. Wenn du großzügig bist, dann kannst du den anderen Christen ihren Reichtum gönnen. Du freust dich für sie. Wenn du das nicht bist, dann sprichst du über die Kleider von anderen, die Schuhe von anderen, den Lebensstil, sie sind Snobs. Das ist Judasgeist. Und mit dem will Jesus nichts zu tun haben. Kleindenken ist eine Behinderung. Gott denkt doch großzügig. Alles, was Gott macht, ist groß. Ich kenne jemanden, der hat alles gegeben. Und ich weiß warum, weil er Menschen lieb hat. Deshalb hat er alles gegeben. Gott hat doch seinen Sohn gegeben. Jesus hat den Himmel verlassen, damit wir in den Himmel kommen können. Gott hat alles gegeben und das nenne ich großzügig, das nenne ich Liebe. Ich fasse zusammen. Der Zehnte für die Gemeinde, das Opfer für Multiplikation und Frucht, die Großzügigkeit als Liebe für die Menschen. Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich spende, aber wer gibt, der wird bekommen. Amen.